Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und bei so einem wichtigen existenziellen Thema ist es auch von meiner Seite wichtig, die Distanz zu verkürzen. Deswegen bin ich nach unten gekommen, da wo ich normalerweise früher vor Corona oft gestanden bin. Ich war mir 100% sicher, dass wir heute eine sehr lebhafte und vielfältige Diskussion zum Thema Leid haben werden, weil ich der Meinung bin, dass dieses Thema Leid etwas ist, was uns alle ausnahmslos bewegt. Unabhängig davon, ob wir persönlich leiden oder ob wir jemanden kennen, der momentan leidet. Was wir in unserer industriellen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg beobachten, ist eine zunehmende Privatisierung des Leides. Ich möchte das ein bisschen verdeutlichen. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts in Amerika sind zum ersten Mal Ärzte in die Versuchung gekommen, Schmerzmittel Patienten zu verschreiben, die eigentlich diese Schmerzmittel nicht unbedingt brauchten. Wir leben in Westeuropa, in Amerika, in Australien, in Neuseeland mit einem Narrativ, nämlich, dass der moderne Mensch nicht leiden darf. Leid darf nicht Teil unserer Existenz und unseres Lebens sein. In den letzten 50 Jahren, die Angaben sind für die Vereinigten Staaten, in den letzten 50 Jahren in Amerika hat die Einnahme und den Erwerb von Schmerzmitteln verdreifacht. Wir leben momentan in einer Welt, in der Menschen ihr Leid und ihre Schmerzen, sei es rein biologisch, körperlich oder mental, seelisch, emotional, mit unterschiedlichen legalen oder illegalen Mitteln versuchen zu betäuben. Das ist sicherlich ein anderes Thema für sich. Das war mir aber wichtig, am Anfang meiner Predigt zu sagen. Allein in den Bundesstaaten Ohio, in dem mittleren Westen in Amerika, im Süd-Ohio, in einer Stadt mit 80.000 Einwohnern, wurde im Jahr 2016 9,2 Millionen Tabletten, Schmerzmittel, Antidepressiva verschrieben. Umgerechnet hat jeder Bewohner dieser Stadt 120 Tabletten für das ganze Jahr zur Verfügung. Das heißt, er konnte sich eine Tablette alle 3 Tage leisten. Die ersten Folgen dieses Trendes, dieser Entwicklung, sind schon in Amerika deutlich zu sehen. Die Sterberate steigt und die Abhängigkeit von Schmerzmitteln, sei es verschrieben von dem Arzt oder illegal erworben, steigt. Besonders betroffen sind Männer. Weiße, junge Männer ab 30, ab 25, 30. Die Gründe dafür sind da. Ich bin aber nicht in meiner Funktion als jemand, der einen soziologisch-psychologischen Vortrag heute Morgen hält zum Thema Schmerzmitteln, sondern wir wollen uns heute mit Hiob 4 beschäftigen, was deutlich von Ursula auch in der lebendigen Gemeinde angesprochen wurde. Die Menschen versuchen mit ihrem Leid und mit ihrem Schmerz allein fertig zu werden. Die moderne Pharmaindustrie macht das möglich. Was die Menschen die Corona-Krise hat es aber auf eine deutliche Art und Weise gezeigt, was die Menschen heute wie noch mehr als noch nie brauchen, ist der zwischenmenschliche Kontakt. Wir können mit unserem Leid und mit unseren Schmerzen, mit unseren Problemen nicht allein fertig werden. Das ist auch nicht das Ziel des menschlichen Leids. Jesus Christus sagt in den Evangelien, solange ihr lebt, arme und hungrige Menschen werden immer in eurer Mitte sein. Wir werden immer wieder, sei es persönlich, sei es im Kontakt mit jemand anderem, konfrontiert werden mit dem Thema Leid und Schmerz. Ich möchte euch heute Morgen auf eine lange, lange, lange Reise mitnehmen, zurück in die Vergangenheit, zum vermutlich ältesten Buch der Bibel, das Buch Hiob. Vermutlich hat Mose die Einleitung zu dem Buch geschrieben. Ob er aber das Buch selbst geschrieben hat, das wissen wir nicht. Die Linguisten sind der Meinung, das Buch ist sehr alt. Worum geht's? Es geht um einen Mann, der innerhalb von kürzester Zeit sein Hab und Gut verloren hat und obendrauf seine 10 Kinder. Dieser Mann heißt Hiob und er hat 3 Freunde. Sie heißen Eliphas, Bildad und Zophar. Normalerweise predigt man gern über Hiob. Heute Morgen möchte ich gerne über seine 3 Freunde predigen. Diese 3 Männer stehen im Fokus meiner Predigt. Ihre Einstellung zu Hiob und zu seinem Leid offenbaren wichtige Erkenntnisse darüber, wie wir Menschen, denen Leid widerfahren ist, begegnen können. Und gleichzeitig zeigt uns das Buch Hiob, wie jemand eine bestimmte Wahrheit, richtige Wahrheit zum Ausdruck bringen kann und dennoch falsch liegen kann. Meine Predigt lautet deswegen, der Titel meiner Predigt, Wahrheit zur falschen Zeit. Ich möchte euch, das Thema ist sowieso herausfordernd, aber ich möchte euch am Anfang meiner Predigt nochmal herausfordern und ich glaube, ihr geht mit. Und ihr werdet das, was ich versuche, euch mitzuteilen, auch sehr gut verstehen. Ich möchte die Meinung von dem bekanntesten Schweizer Theologen, Karl Barth, als Einleitung, als Grundlage bei meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Leid angesichts der 3 Freunde Hiobs heute erstmal erläutern. Karl Barth nennt die 3 Freunde Hiobs Agenten des Satans. Agenten des Satans. Und in seiner theologischen Abhandlung zum Thema Hiob bezeichnet er sie auch als die Fürsprecher der frommen Lüge. Fürsprecher der frommen Lüge. Die Agenten des Satans erzählen eine fromme Lüge. Seine Argumentation hat 3 Ebenen und ich möchte ganz kurz auf diese 3 Ebenen eingehen, bevor wir uns mit dem Text befassen. Und am Ende der Predigt habt ihr die Zeit, nochmal Fragen zu stellen. Die erste Argumentationsebene, sagt Karl Barth, ist folgende. Es ist immer gefährlich, wenn jemand im Namen Gottes spricht, ohne von Gott selbst dafür beauftragt worden zu sein. Das Problem der Hiobsfreunde bestand nicht darin, dass sie über Leid geredet haben, sondern dass sie sich an die Stelle Gottes gesetzt haben und sie haben das Leiden des anderen aus einer vermeintlich göttlichen Perspektive bewertet. Es ist immer gefährlich, sagt Karl Barth, wenn ich dein Leid aus meiner Perspektive bewerte, und dabei behaupte, das ist die Perspektive Gottes, um das kurz darzustellen. Die zweite Ebene, ich werde auf diesen Gedanken später, wenn wir den biblischen Text vor uns haben, speziell eingehen. Die zweite Argumentationsebene von Karl Barth ist folgende. Er sagt, die Erkenntnisse der drei Freunde, Hiobs, stellen allgemeine Wahrheiten dar, welche aber die momentane persönliche Situation des Leidenden nicht würdigen. Was heißt das? Es heißt, dass Leid immer eine sehr persönliche oder sogar intime Angelegenheit ist. Und dann komme ich mit einem allgemeinen Spruch, der wahrscheinlich bekannt ist. Es gibt im Leben jedes Einzelnen mindestens eine Tatsache, die sich meinem Kenntnisstand entzieht. Ich weiß nicht alles über jeden. Und vor allem, wenn es um leidvolle Situationen geht, soll ich sehr vorsichtig sein, mit allgemeingültigen Wahrheiten Dinge zu erklären und zu umreißen. Die dritte Argumentationsebene von Karl Barth lautet, dass das Gottes- und Menschenbild der drei Freunde Hiobs sehr stark einem Ordnungsdenken, ja einem starren Vergeltungsdenken verhaftet ist. Was heißt das? Das heißt, dass in meiner Begegnung mit leidenden Menschen oder allgemein mit anderen Menschen, mein Menschenbild und mein Gottesbild Hand in Hand gehen und ich kann mich nicht so einfach von diesem Gottesbild oder Menschenbild befreien. Die Idee der drei Freunde Hiobs lautete, was man sieht, das endet auch. Ist das eine Wahrheit? Stimmt das? Ja, natürlich stimmt es. Nur diese allgemeingültige Wahrheit entsprang einem sehr rigiden, sehr starren Gottesbild. Und dieses Gottesbild war auch der Grund dafür, warum Gott zum Schluss im Kapitel 42, Vers 7 gesagt hat, ihr habt nicht recht, richtig von mir geredet. Das ist Karl Barth. Allein ihn zu lesen, ist es nicht leicht. Der Mann argumentiert auf eine sehr hohe Ebene. Und jetzt versuchen wir, diese Erkenntnisse irgendwie runterzubrechen auf einem Niveau, was für uns leicht zu verdauen ist. Ich habe heute zwei Bibeln mitgebracht. Zum ersten Mal ist mir bewusst geworden, dass ich zu einer Predigt zwei Bibeln mitbringe. Das ist die Elbefelder Bibel und das ist das Neue Leben. Das Neue Leben, ja? Eine eher modernere Bibel und das ist im deutschen Sprachraum, was mir bekannt ist, eine der besten Übersetzungen, Bibelübersetzungen, die es gibt. Ich möchte mit euch nur beim Kapitel 4 bleiben. Ab und zu werden wir aus anderen Kapiteln was lesen, aber wenn ihr eine Bibel dabei habt, egal welche Übersetzung, schlag sie auf. Es ist wichtig, einfach bei dem Text zu bleiben. Hiob Kapitel 2, Kapitel 4, ich werde ab Vers 2 den Text lesen. Hiob Kapitel 4. Und Eliphas von Teman antwortete und sagte, wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich ermüden? Das ist eine Frage. Aber Worte zurückhalten, wer könnte das? Siehe, du hast viele zurechtgebracht und ermattete Hände hast du gestärkt. Denn Stürzenden richteten deine Worte auf und wankende Knie hast du stark gemacht. Doch nun kommt es an dich und es ermüdet dich. Es trifft dich und du bist bestürzt. Ist nicht deine Gottesfurcht, deine Zuversicht, die Vollkommenheit deiner Wege, deine Hoffnung? Eliphas beginnt mit einer Frage. Diese Frage in den anderen Bibelübersetzungen ist es leichter zu verstehen und nachzuvollziehen. Im Vers 2 sagt er: Würdest du mir geduldig zuhören, wenn ich es wage, ein Wort an dich zu richten? Das ist das neue Leben. Es gibt eine noch leichtere Übersetzung, die sagt: Ist es dir lästig, wenn man mit dir redet? Eliphas beginnt sehr gut. Ich glaube, das können wir von ihm an dieser Stelle lernen, wie man ein Gespräch mit einem Leidenden startet. Er drängt sich nicht auf. Er stellt die Frage einfach: Ist es okay für dich, wenn wir uns unterhalten? Er lässt auch Hiob den freien Raum, dass er Nein sagt. Der Leidende darf den Zeitpunkt und das Maß des Gesprächs bestimmen. Als ob Eliphas auch die systemische Beratung auch, den Kurs der systemischen Beratung gemacht hätte, er orientiert sich eher auf die Ressourcen und nicht auf die Defizite. Er versucht Hiob daran zu erinnern, was er in der Vergangenheit Gutes getan hat. Er erinnert ihn an das Positive, was er für andere getan hat. Er fordert auch Hiob heraus im positiven Sinne des Wortes und sagt: Hiob soll gottesfürchtig bleiben und an Gott festhalten. Eliphas gibt sein Bestes. Er drängt sich nicht auf. Er stellt eine ganz wichtige Frage: Möchtest du überhaupt reden? Soll ich mit dir darüber reden? Er orientiert sich an die positiven Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ganz toll. Und da kommen wir zum Vers 7. Und das ist der Knackpunkt bei diesem ersten Monolog von Eliphas. Vers 7. Ich schlage bewusst das neue Leben auf. Im Vers 7 sagt hier Eliphas: Denkt einmal darüber nach. Kann denn der Schuldlose zugrunde gehen? Wann wurde der Aufrichtige je vernichtet? Dieser Text, dieser Vers 7, kann man jetzt auf zwei unterschiedliche Art und Weisen lesen. Man kann ihn lesen als eine Bestätigung dessen, was Eliphas bis jetzt gesagt hat. Wenn du so tolle Erfahrungen mit Gott in der Vergangenheit gemacht hast, wenn du dich so redlich bemüht hast in deinem Leben, Menschen aufzurichten, für die Armen da zu sein, denk darüber nach, kann ein gottesfürchtiger Mensch zugrunde gehen? Überleg dir, Hiob, es ist unmöglich. Dein früheres Leben ist eigentlich eine Garantie dafür, dass es auch weiter bergauf geht. Ich weiß nicht wie, aber es wird bergauf gehen. Das ist die eine Leseart. Nur, was lernen wir? Man soll einen Text immer in dem Kontext lesen. Und ich lese, was im Verse 8 und 9 und weiter Eliphas sagt. Aus Erfahrung weiß ich, wer Unheil plant und Böses sät, der wird auch Unheil und Böses ernten. Gott vernichtet solche Menschen mit einem Hauch aus seinem Mund. Sie verschwinden im Auflodern seines Zorns. Wenn sie auch wie die Löwen brüllen und wie die Junglöwen knurren, müssen sie doch verstummen und können nichts mehr ausrichten. Sie gehen zugrunde wie ein Löwe ohne Beute und ihre Kinder werden zerstreut wie die Jungen der Löwen. Aus Erfahrung weiß ich, sagt Eliphas, wenn so etwas passiert, was dir gerade widerfährt, wenn jemand so sehr leidet wie du, dann muss etwas in der Vergangenheit geschehen sein. Du hast irgendwo in deinem Leben, irgendwann, vermutlich im Geheimen, etwas getan, was nicht gottesfürchtig war, was nicht richtig gewesen ist. Und jetzt langsam kommen wir an den Punkt, wo du den Preis dafür zahlen musst. Es geht sogar noch weiter. Eine Botschaft hat mich im Geheimen erreicht, ab Vers 12, und mir ins Ohr geflüstert. Sie kam in einer nächtlichen Vision, die meine Gedanken bewegte. Als die anderen in tiefen Schlaf lagen, Furcht packte mich, ich zitterte und bebte vor Schreck. Ein Geist streifte an meinem Gesicht vorbei, sodass mir die Haare zu Berge standen. Er stand vor mir, doch ich konnte ihn nicht erkennen. Vor meinen Augen erschien eine Gestalt und eine Stimme wisperte: Kann denn ein Sterblicher gerechter sein als Gott? Kann denn ein Mensch reiner sein als sein Schöpfer? Wenn Gott nicht einmal seinen Engeln vertraut und ihnen ihre Fehler vorhält, wie viel weniger wird er denen vertrauen, die in Lehmhäusern wohnen? Liebe Geschwister, liebe Freunde, an dieser Stelle komme ich zu dem ersten Punkt, der mir sehr wichtig ist. Es steht mir nicht zu, fremdes Leid moralisch zu bewerten. Ich möchte das nochmal wiederholen. Es steht mir nicht zu, fremdes Leid moralisch zu bewerten. Nur Gott und Gott allein kennt die Motive und das Herz eines Menschen. Und hier etwas aus meiner persönlichen Erfahrung. Ein Seelsorgegespräch mit einem Leidenden ist nicht unbedingt das beste Setting dafür, die Fehler und die Sünden der Vergangenheit aufzuarbeiten. Auch wenn die leidende Person von sich aus das Gespräch in diese Richtung lenkt. Warum? Weil wir im Leid auf der Suche nach Erklärungen und nach dem Sinn sind. Wir wollen Antworten bekommen, warum etwas geschieht und warum gerade jetzt und warum ausgerechnet mit mir. Auf der Suche nach der richtigen Antwort sind Menschen im Bedrängnis bereit, sogar die dunkelsten Seiten ihres Charakters als eine mögliche Erklärung für das ihnen widerfahrene Leid zu sehen. Nochmal, auf der Suche nach Erklärung, warum sie leiden, sind die Menschen bereit, sogar in die dunkelsten Ecken ihres Herzens reinzuschauen. Und die sind bereit, auch das Schmutzigste und das Dreckigste von diesen Ecken da rauszuklemmen. Hauptsache, sie finden eine Erklärung, warum sie heute, jetzt in diesem Moment ausgerechnet leiden. Zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte nicht damit sagen, dass so eine Aufarbeitung der Vergangenheit falsch wäre, aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo der Schmerz kaum zu betäuben wäre. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Person das will, wenn sie gerne das möchte und wir sehen, die hat sich langsam geschüttelt und ist zu einem Punkt gekommen, wo sie ja wieder Herr der Lage ist, zumindest Herr ihrer Gefühle und ihrer Emotionen. Können wir uns langsam herantasten in diese Richtung, um über die Vergangenheit zu sprechen, aber auch da mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Denk daran. Wenn wir alle für unsere vergangenen Sünden gleichzeitig bezahlen sollten, gäbe es auf dieser Welt keiner, der gesund, glücklich und zufrieden leben durfte. Jemand hat es im Rahmen der lebendigen Gemeinde gesagt, das fremde Leid soll uns demütig und nicht übermütig machen. Das fremde Leid soll in erster Linie unser Mitgefühl und Anteilnahme hervorrufen. Ich lese unterschiedliche Foren zum Thema Covid-19, Impfung ja oder nein. Die vergangene Woche ist ein junger Mann, Kind einer uns befreundeten Familie im Alter von 45, gestorben auf der Intensivstation in Bulgarien. Andere Freunde sind krank. Und ich lese und lese und wundere mich einfach, wie Menschen überhaupt diesen Mut aufbringen können, in dieser schwierigen Situation so mutig ihre Gesundheitsrezepte, ihre Ernährungsideen, ihre Vorstellungen, was eine Impfung ist und was sie nicht ist, und das Volk ausbreiten. Ich packe das nicht. Und da meldete sich ein guter Freund von mir, der ist 10, 15 Jahre jünger als ich, dessen Vater letztes Jahr fast gestorben wäre, Kollege von mir, im Alter von 50 Jahren. Er hat es überlebt, gerade so. Und er sagte: Freunde, ich bitte euch, um den Kranken willen, haltet bitte den Mund. Keiner hat es gewagt, einen weiteren Kommentar zu schreiben, weil alle wussten, wer sein Vater ist und wo sein Vater letztes Jahr lag. Und was für einen großen Preis die ganze Familie bezahlt hat, emotionalen Preis, damit der Vater wieder nach Hause geht. Sonst wären zwei junge Leute, ein Mädchen und ein Junge, Waisen geworden. Oder zumindest hätten sie ihren Vater verloren. Das Problem geht aber viel tiefer. Und als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gesagt, es geht nicht nur darum, was sage ich nicht. Wann sage ich wann, was, wann nicht. Jemand meinte bei der lebendigen Gemeinde, es gibt unterschiedliche Ebenen, ja, unterschiedliche Personen. Ja, das stimmt. Ja, das gebe ich zu, das ist richtig. Nur bei den drei Freunden Hiobs ging es nicht nur um die Art und Weise, wie sie mit Hiob umgegangen sind, sondern es ging vielmehr auch darum, dass sie ihr Weltbild und Gottesbild rechtfertigen wollten. Wie verhalte ich mich, wenn mein eigenes Weltbild auf dem Spiel steht? Du leidest, das ist ihre These gewesen, weil du irgendwann irgendwo eine schwere Sünde gegen Gott begangen hast. Und in Vers 8, Kapitel 4, sagt Eliphas: Aus Erfahrung weiß ich. Punkt. Du kannst mir erzählen, was du willst, Hiob. Aus Erfahrung weiß ich. Und hier ist es nicht nur eine Unterredung zwischen Eliphas und Hiob, sondern hier kommt Bildad und dann zum Schluss kommt auch Zophar, und die anderen zwei Freunde schlagen genau in die gleiche Kerbe rein. Aus Erfahrung wissen wir, da wird hier eine gruppendynamische Meinung gebildet, die wie eine Lawine Hiob überrollt. Hiob, aus Erfahrung wissen wir. Was passiert an dieser Stelle? Die Freunde Hiobs entwickeln aus einem Tun-Ergehen-Zusammenhang ein Ergehen-Tun-Erklärungsmodell. Was heißt das? Es heißt nicht, deine Taten bestimmen dein Schicksal, sondern dein Schicksal definiert, wie deine Taten zu werten sind. Wahrscheinlich klingt das ein bisschen kompliziert. Ich werde es versuchen, nochmal deutlicher zu erklären. Nicht deine Taten bestimmen dein Schicksal, sondern weil ich dein Schicksal sehe, bewerte ich deine Taten. Und dabei wird Gott als Hauptargument angeführt.
Geschwister, wir haben an dieser Stelle mit einem subtilen, manipulativen und äußerst gefährlichen Fall vom religiösen Missbrauch zu tun. Wahrscheinlich der erste, der dokumentiert ist, rein chronologisch in der Bibel. Das, was passiert hier, ist nicht nur mangelnde Empathie oder mangelndes Mitgefühl, sondern hier findet eine gut überlegte, manipulative Art, jemanden auf eine missbräuchliche Art und Weise unter Druck zu setzen. Wir reden heute über Spiritual Abuse oder über religiösen Missbrauch. Meine Lebenserfahrung, und jetzt erkläre ich, wie das funktioniert, anhand des Textes, den ich gelesen habe, meine Lebenserfahrung wird theologisch gedeutet und sie dient dann als Erklärungsmaßstab für die prekäre Lebenssituation eines anderen Menschen. Ich beginne nicht mit Gott, ich beginne mit meiner Lebenserfahrung, hole mir Gott als Legitimation für diese Lebenserfahrung, bekleide sie in theologischen Begriffen und dann komme ich zu dir und sage, hier ist das Erklärungsmodell, warum du leidest. So funktioniert das. Das steht in der Bibel, sagt Eliphas. Gott hat so verfahren in der Vergangenheit. Möchtest du gegen die Bibel argumentieren? Möchtest du gegen das Wort Gottes argumentieren? Bist du schlauer als Gott? Bist du gerechter als Gott? Und das finde ich einfach krass, was er sagt. Sogar bei seinen Engeln findet er einen Fehler. Wer bist du eigentlich? Bist du ein Engel? Kennt ihr das? Hältst du dich für einen Engel? Sogar die Engel Gottes haben eine Macke. Und du? Du nicht. Reiß dich zusammen. Verfluche den Namen Gottes nicht. Was recht einfühlsam angefangen hat, entwickelt sich zu einer aggressiven Unterredung, zu einer aggressiven Du-Botschaften. Und im Hiob Kapitel 22 lesen wir mal eine Kostprobe, wie sich solche Botschaften anhören. Ich bleibe bewusst bei Eliphas. Da antwortete Eliphas aus Teman: Kann ein Mensch Gott von Nutzen sein? Nein, der Kluge nutzt nur sich selbst. Hat der Allmächtige etwas davon, wenn du dich an seine Gesetze hältst? Oder bringt es ihm Gewinn, wenn du ein rechtschaffener Leben führst? Meinst du vielleicht, er bestraft und richtet dich für deine Gottesfurcht? Ist der Grund dafür nicht eher in deiner schlimmen Bosheit und dem großen Ausmaß deiner Sünde zu finden? Bestimmt hast du einem Bruder aus deinem Volk ganz ohne Grund ein Pfand abgenommen und einen Halbnackten gezwungen, seine letzten Kleider auszuziehen und herzugeben. Oder du hast einem Durstigen einen Schluck Wasser oder einem Hungrigen ein Stück Brot verweigert. Ich kann weiterlesen. Es kommt mir so bekannt vor. Statt Mitleid, statt Empathie und Unterstützung wird ein Sündenkatalog ausgepackt. Ich weiß nicht, ob Eliphas überhaupt Hiob kannte. Nur was ich aber aus meiner Erfahrung kenne, ist, dass man sehr schnell ist, Sünden dazu zu dichten oder Motive dazu zu dichten, vor allem wenn es um andere Menschen geht. Er hat das und das getan, aber weißt du, vielleicht hat er sich dabei das und das gedacht. Und wer weiß, es könnte sein, es ist nur eine Vermutung, dass das und das noch da in der Familie vorgefallen wäre. Und vermutlich der Vater, man weiß es nicht, und auch die Mutter und. Oh. Das nimmt dann Gewicht. Ein kleiner Schneeball und es wird immer mehr und immer mehr. Was ist das Problem? Das Problem ist, ich muss meine Weltsicht unbedingt beweisen, dass sie richtig ist. Es geht nicht mehr um dein Leid, es geht einzig und allein um die Art und Weise, wie ich die Welt sehe und sie deute. Oft mit dem Wort Gottes in der Hand. Dein Leid dient nur als Projektionsfläche meiner Wahrheit. Der Spagat zwischen Freundschaft und Lehre, Theologie, Dogmatik geht irgendwann eindeutig zugunsten der Lehre aus. Wer an der Vergeltungslehre Gottes kompromisslos festhält, bezahlt das letztendlich mit der Freundschaft, die er preisgibt. Das ist der Grund, warum in manchen Adventgemeinden die Freundschaft ein Problem ist. Weil die Freundschaft und die Beziehung aufgegeben wurde zugunsten meiner persönlichen Gottesvorstellung, meiner Wahrheit. Meine Wahrheit ist mir wichtiger als die Beziehung zu dir. Im Seelsorgekontext bin ich nicht in erster Linie Vertreter meiner Weltsicht. Und sogar, hier gehe ich ein Stück weit, ich weiß, dass es aufgenommen wird, aber ich sage es, ich bin nicht in erster Linie Vertreter einer Kirche. Ich hoffe, wenn ich mit fremdem Leid konfrontiert werde, bin ich in erster Linie ein Freund. Jemand, der sich nicht allein auf seine Lebenserfahrung als Erklärungsmodell für das fremde Leid vorbehaltslos stürzt. Das Schicksal eines Menschen kann nicht nach Schema F bewertet und beurteilt werden. Und der Mensch, das ist mir ganz wichtig, ist mehr als die Summe seiner Taten. Jeder von uns, liebe Geschwister, ist mehr als die Summe seiner Taten. Und schließlich ist meine Lebenserfahrung auch nur ein Stückwerk. Bemerkenswert ist, wie Hiob darauf reagiert. Er erwidert kaum die Vorwürfe seiner Freunde. Hiob wendet sich direkt an Gott. Er klagt zu Gott, er schimpft mit Gott, er befragt Gott. Ja, sogar er fordert ihn zum Rechtsstreit heraus. Hiobs eigentlicher Gesprächspartner ist Gott. Es sind nicht seine Freunde. Was können wir zum Schluss sagen? Es ist nicht einfach, tröstende und ermutigende Worte einem Leidenden zu richten. Es gleicht einem Seiltanz. Ein Balanceakt zwischen Wahrheit, Weltsicht, Gottesvorstellungen auf der einen Seite und der individuellen, leidvollen Situation des Betroffenen auf der anderen Seite. Die Geschichte Hiobs lehrt uns, dass es keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen gibt. Sie lehrt uns auch, dass es manchmal eine Geschichte hinter der Geschichte gibt. Und diese Geschichte hinter der Geschichte wird in den ersten zwei Kapiteln erzählt. Hiob wusste nicht, warum er leidet. Er wusste auch nicht über das Gespräch zwischen Gott und Satan. Seine Freunde noch weniger. Trotz seinem Leid aber blieb Hiob beim Gott. seine Freunde blieben bei ihrer Wahrheit. Und die Frage lautet jetzt nicht, wer hatte recht? Diese Frage beantwortet das Hiob-Buch nicht. Dafür aber beantwortet das Buch Hiob eine andere Frage. Wer hat richtig von Gott geredet? Wer hatte die richtige Haltung vor Gott? Diese Frage wird beantwortet im Kapitel 42, Vers 7. Und dann sehen wir, der abgemagerte, so stelle ich mir ihn vor, schwachen Hiob, wie ein Lamm oder was auch immer opfert für seine Freunde und leistet Fürbitte für sie, damit sie von Gott angenommen werden. Krass. Nach all dem. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Auch wenn wir Kaobat vergessen haben und alles, was ich gesagt habe, vier Gedanken sind mir wichtig. Erstens, Gott ist größer als meine Lebenserfahrung und er ist auch größer als meine Theologie. Ganz wichtig. Zweitens, es ist nicht sinnvoll und hilfreich, mein Weltbild als die ultimative Antwort für alle menschlichen Probleme zu präsentieren. Sie ist es nicht. Drittens, beim Gespräch mit einem Leidenden geht es nicht in erster Linie um die Defizite, seine Sünden der Vergangenheit, sondern um die vorhandenen Ressourcen. Was kann ihm Trost, Zuversicht und Hoffnung spenden? Und viertens, wir können auf dieser Erde nicht auf alle Leidfragen eine zufriedenstellende Erklärung bekommen. Es gibt oft eine Geschichte hinter der Geschichte, die erst eines Tages offenbart wird. Im Zweifelsfall, wenn du mit einer schwierigen Situation konfrontiert bist und die Ängste, die Mahelia beschrieben hat, empfindest, ich kenne diese Situation sehr, sehr gut, sei in erster Linie ein Freund und nicht nur Vertreter deiner Wahrheit. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Zeit heute, für die Offenheit, für die Gedanken. Wir merken alle, es sind Themen, die uns zutiefst bewegen. Bitte hilf uns, offen zu sein für das fremde Leid. Und bitte hilf uns auch in der Beziehung, die wir zu dir aufgebaut haben, diese Toleranz zu entwickeln, wenn unsere Freunde manchmal uns auf eine Art und Weise behandeln, die nicht für uns förderlich ist, vor allem in den Momenten, wo wir selbst leiden. Großer Gott, ich danke dir, dass das Buch Hiob mit einem Vergebungsopfer abschließt. Und ich bitte dich für diesen Geist der Vergebung in unseren Herzen. Segne jeden Einzelnen von uns in deinem Namen. Amen. Amen.